Ja, liebe Gemeinde, Jesus nachfolgen, davon haben wir gesungen, dass Jesus Nachfolger sucht, dass er Jünger sucht, die er für seinen großen Plan mit dieser Welt einsetzen kann. Das ist zentral in dem, was wir uns in diesen Wochen besonders vor Augen führen wollen, in der Predigtreihe, von der Astrid schon gerade gesprochen hat. Beim letzten Mal hat der Armin Trummer den Anfang gemacht und dazu etwas gesagt, dass wir berufen sind. Zu Jüngern berufen sein heißt, zu einem Leib berufen zu sein, zu einer Gemeinschaft von Jüngern berufen zu sein, die den Körper bilden, den Jesus heute auf der Erde hat, weil er hat sonst keinen anderen außer uns. Und wir haben letztes Mal gehört, wie wichtig es ist, dass diese Einheit bewahrt wird, dass sie gestärkt wird. Und dann wurde uns gesagt, dass besonders Demut und Sanftmut und Geduld dafür nötig sind, dass wir miteinander auf dem Weg bleiben. Ich werde heute von dem sprechen, dass wir dazu gerufen sind, zusammen zu wirken, zusammen zu arbeiten, damit Gottes Plan in dieser Welt durch uns, durch seine weltweite Gemeinde zum Zuge kommt, zum Ziel kommt. Und wir sind ja ein Teil dieser Gemeinde hier auch in Forchheim. Und die Fortsetzung zu dem Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, ist heute Grundlage der Predigt. Wir sehen eingeblendet Epheser 4, Vers 7 bis 12, erste Hälfte. Da schreibt Paulus jedem Einzelnen von uns, und das ist schon mal was zum Hinhören, jedem Einzelnen von uns, aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Heraufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die untersten Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Es lohnt sich, diesen Abschnitt wirklich Wort für Wort sich zu Herzen zu nehmen, auf der Zunge zergehen zu lassen, weil Paulus hier sehr dicht gedrängt von dem weitergibt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, für das, was für den Bau der Gemeinde für ihren Auftrag nötig ist. In Vers 7 werden uns, und das ist mein erster Punkt, erst einmal die Ressourcen genannt, die er dazu gegeben hat. Jedem Einzelnen von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Hier finden wir den Fundus an Mitteln, die er gegeben hat, damit sein Masterplan, sein Plan für diese Welt umgesetzt werden kann. Wir müssen es nur entdecken. Die Gnade gegeben worden, sagt Paulus. Und ich bin immer froh, wenn ich das lese, weil es fängt bei Gott immer alles mit Gnade an. Nicht mit dem, was wir tun müssen oder sollen, sondern was er getan hat, dass er uns beschenkt. Denn Gnade bedeutet zutiefst Geschenk. Wir sind alle beschenkt worden, reich beschenkt durch Jesus. Mit Jesus beschenkt worden, durch ihn eine Liebe kennengelernt zu haben, die uns Heimat und die uns Kraft gibt und Geborgenheit, die unser Leben ausrichtet. Wir haben Vergebung unserer Schuld, dass uns das nicht mehr quälen muss, was wir falsch machen, dass wir jemanden haben, dem wir das abgeben können, dass wir ein neues Leben bekommen haben, das so ganz anders ist als das ohne ihn, weil es immer damit anfängt, dass einer, der seine Hände aufmacht, um uns zu beschenken, damit wir es aufnehmen und froh unseren Tag erleben können. Wir sind also nicht nur begnadigt worden, freigesprochen von unserer Schuld, wir sind auch begnadet. Denn Gottes Gnade wird konkret in den Gnadengaben, mit dem er jeden seiner Jünger beschenkt. Und darum geht es hier. Einem oder einer jeden ist die Gnade geschenkt nach dem Maß der Gabe Christi. Charisma heißt Gnadengabe und Charis heißt Gnade. Die Gnade Gottes, die uns gegeben wird, wird sozusagen handgreiflich und konzentriert sich, kristallisiert sich im Leben eines jeden dadurch wieder, dass er Gaben geschenkt bekommt. Gaben, die Gott aus Gnade schenkt. Gaben, die er bisher nie hatte. Oder auch die, das, was er ihm bisher gegeben war, in einem anderen Licht erscheinen lassen und er als Dienst wird für sein Reich. Diese Gaben, die wir haben, sind Gnadengaben. Wir haben sie nicht verdient. Wir können uns nicht darauf einbilden, wenn jemand gut Seelsorge kann, wenn er gut leiten kann, wenn jemand einen Dienst besonders tun kann, dann ist das nichts, worauf wir uns etwas einbilden können, dann sind wir damit von Gott beschenkt worden. Erst recht dürfen wir uns nicht gegenseitig profilieren und überstrahlen wollen. Es sind schließlich Gaben zum Dienst. Sie sind unverdient. Und es heißt, dass sie gegeben sind nach dem Maß der Gabe Christi. Das heißt, so wie Jesus sie gibt, ist uns auch das Maß und die Grenze gegeben und der Aufgabenbereich, in dem wir für ihn da sein, mit dem wir für ihn wirken dürfen. Nach dem Maß, da dachte ich an einen Maßanzug oder ein maßgeschneidertes Kleidungsstück. Ich weiß nicht, wer das schon mal hat anfertigen lassen für sich. Da kann man eben nicht irgendwo in ein Kaufhaus gehen und von der Stange ein Kleid kaufen, Prêt-à-porter, sondern da geht man zu einem Maßschneider und dann wird Maß genommen. Dann wird genau angepasst, wie ist der Brustumfang, wie lang sind die Beine, wie ist es mit der Schulter und so weiter. Und dann wird maßgeschneidert etwas hergestellt, das ihn kleidet, mit dem er sich wohlfühlt, mit dem er dann diesen Zweck erfüllen kann, für die es angepasst wird. Genauso gibt es für jeden von uns eine maßgeschneiderte Zurüstung und Aufgabe und eine maßgeschneiderte Ausrüstung mit den Gaben, die wir brauchen, die genau zu uns passt, zu jedem Einzelnen. Jesus hat uns unsere Gaben individuell zugemessen, jedem Einzelnen anders. So wie die jedem Einzelnen passen, hat er jeden damit ausgestattet, damit jeder seinen Dienst damit tun kann. Und darum ergänzen sich auch die Gaben, weil keine ist wie die andere und niemand ist wie der andere, wie er seine Aufgaben macht. Sie sind als Ergänzung gedacht. Sie sind die Ressourcen, aus denen wir schöpfen können, jeder Einzelne. Paulus schreibt nun in diesem Abschnitt einen Psalmvers. Er gebraucht einen Psalmvers, um das zu untermauern, was er sagt. In Vers 8 lesen wir das. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Warum? Was soll das hier? Er erklärt es selbst. Das Hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die untersten Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Warum dieses Psalmwort? Jesus ist in die tiefsten Tiefen gegangen und zur höchsten Höhe erhöht worden. Das ist das Resultat. Und es beginnt mit dem, dass er hinabgestiegen ist in die untersten Orte der Erde. Dieses Hinabsteigen Jesu hat damit angefangen, dass er von Gott her zu uns Menschen auf die Erde kam. Unser Geschick teilte all unser Leben, unser Elend, unsere Not, um uns die Liebe Gottes zu vermitteln. Dieser Weg in die Tiefe führte ihn schließlich ans Kreuz, den Tiefpunkt seines irdischen Lebens, wo unsere Schuld getilgt wird. Aber die Bibel sagt doch, dass er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, wie im Blaues Bekenntnis heißt, um die Gefangenschaft gefangen zu nehmen, um die Macht der Finsternis zu überwinden, die Macht des Teufels. Und er ist dort hinabgestiegen, um seinen Sieg zu proklamieren, auch in der Unterwelt, auch unter den Mächten der Finsternis, indem er dort proklamiert hat, dass der Bann der Sünde gebrochen ist und Menschen befreit werden aus der Oberherrschaft des Teufels. Menschen erlöst werden. Die Erlösten sind nämlich die freigesetzt worden sind für den Dienst, zu dem sie berufen sind. Sie sind herausgelöst worden aus der Oberherrschaft des Feindes, unter dem jeder Mensch lebt, der Jesus nicht kennt, verlorenen Schuld und manchen Süchten und Bindungen. Und Jesus ist gekommen, um diese Mächte zu überwinden, damit die Gebundenen frei werden. Und diese Freigewordenen, diese Freigesetzten setzt er ein in seinen Dienst. Darum sind sie freigesetzt worden. Wir verfehlen unsere Aufgabe, wenn wir die Gnade nur als einen Genuss für uns sehen. Aber wenn wir nicht verstehen, dass die Gnade uns freigesetzt hat zum Dienst, wenn wir die Gaben nicht annehmen und umsetzen, ist die Freisetzung umsonst, dann bleiben wir da, wo wir sind. Das heißt, dass die Erlösung Jesu vollendet sich oder wird da wirksam, wo wir uns freisetzen und einsetzen lassen mit den Gaben, die er uns gibt. Und diese Gaben, die Menschen, die er erlöst hat, sind Gottes Morgengabe an seinen Sohn, die er ihm gibt, die er ihm schenkt. Und diese Menschen sind es, die Jesus seiner Gemeinde schenkt, die er letztlich den Menschen schenkt. Damit erkennen wir, dass die Gaben, die Gott gibt, eigentlich Menschen sind. Du und ich sind die Gaben Gottes, die er seiner Gemeinde schenkt, die er der Welt gibt. Die besten Gaben Gottes, hat er mal gesagt, sind Menschen. Sind erlöste, freigesetzte Menschen für den Dienst im Reich Gottes. Das sind seine Gaben. Gehörst du dazu? Hast du schon erkannt, dass du auch einer von denen bist und deinen Platz eingenommen mit den Gaben, die du hast, ihm zu dienen? Weißt du das? Das kann man wissen. Das kann man erfahren. Mit seinen Gaben Gott zu dienen. Freilich muss ich an der Stelle einflechten, man braucht nicht für jeden Dienst in der Gemeinde eine besondere Gabe. Wenn man nach einem Gemeindefest aufräumt, wenn man die Küche wieder sauber macht, wenn man die Tische mit Schüli wieder stellt, wenn man dann der sauber putzt, braucht man keine Gabe. Sondern da hat man die Liebe bekommen, die einem das zeigt, dass man das tun kann. Und dann tut man das. Bei anderen ist es so, wenn sie in der Küche dienen, ist es schon gut, wenn man eine Haushaltsausbildung hat. Das hilft einem dann, so einen Dienst zu übernehmen, die Verantwortung für die Küche übernehmen. Also ganz wird eigentlich ganz praktisch, wenn man darüber anfängt nachzudenken, nicht so hoch auf welche besonderen Gaben, sondern die Liebe ist es, die leitet und dann zum Dienst hinführt. Und dann findet man auch die Gaben, die Gott einem geschenkt hat oder die er einem gibt. Das sind die Ressourcen, seine Gaben. Und wir sind Menschen, die Gaben Gottes sind, an die Gemeinde. Und deswegen ist es gut, wenn wir nicht die Gaben, sondern die Menschen sehen, die mit Gaben ausgerüstet sind. Aber es gibt von diesen Gaben Schlüsselaufgaben. Und diese Schlüsselaufgaben finden sich im Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Nun ist es ja nicht das erste Mal, dass ich hier und an anderen Orten über diese Gabenträger spreche. Ich möchte es heute mal von einer Seite ausgehen, die mir in der Vorbereitung aufgegangen ist. Nämlich, sie werden hier in einer bestimmten Reihenfolge genannt. Und das hat mir wieder neuen Aufschluss gegeben und ich hoffe, ich kann euch damit hineinnehmen. Erstens sind da die Apostel. Wer hat nach Pfingsten in Jerusalem das Evangelium verkündigt? Die Apostel. Wer hat die Türen zur Völkerwelt aufgetan? Der Apostel Petrus. Wer hat das Evangelium schließlich nach Kleinasien bis Europa und Rom getragen? Der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter. Die Apostel in der Bibel sind Missionsstrategen, die das Evangelium planvoll und zielgerichtet verbreitet haben, die Fähigkeit hatten, es in fremde Kulturen hinein zu transportieren und in den Formen es anzupassen, sodass die Menschen einer anderen Kultur, die nicht aus dem Judentum kamen, es trotzdem begreifen konnten und verstehen konnten. Die Strategie bestand darin, das Evangelium an bestimmten Knotenpunkten des Römischen Reiches zu platzieren. In Korinth, in Ephesus, in Rom. Paulus hatte so lange vorher schon den Gedanken, ich muss jetzt erstmal nach Jerusalem zurück, dann will ich nach Rom und von da aus will ich weiter nach Spanien. Also ganz gezielte, bewusste Missionsstrategie, nachdem die Apostel das Evangelium vorangetragen haben und dann dazu beigetragen haben, dass die Gemeinden, die entstanden, gebaut wurden, dass sie gegründet wurden und dann die Aufgaben weitergegeben. Apostel und Propheten. Beide, Apostel und Propheten, waren die strategischen Partner und Pioniere des Reiches Gottes. Der Apostel Paulus hat bei seiner zweiten Missionsreise einen Propheten zur Seite gehabt, nämlich Silas oder Silvanus. Wir sehen den Apostel und den Propheten miteinander auf dem Weg des Evangeliums weiterzugeben. Und der Prophet ist ein Mensch, der in der besonderen Nähe zu Gott lebt, der Impulse vom Geist Gottes bekommt, der erkannt, was ist jetzt dran, ein Wort zur Stunde, das die Situation erhält, das einen Weg zeigt. Und so war dieser Apostel, war Silas dem Apostel Paulus zur Seite gestellt, und damit er aus der Sicht Gottes her den Weg begleiten und führen konnte. Bei der zweiten Missionsreise lesen wir davon, dass die Apostel umgeleitet wurden, nicht erst nach Ephesus, sondern weiter nach Korinth zuerst zu gehen. Und das heißt, der Geist ließ es nicht anders zu. Und ich teile die Auffassung derer, die sagen, dass dies eine prophetische Weisung war, durch die ihnen gewährt wurde, dorthin zu gehen, wo sie geleitet wurden, erst dorthin zu gehen, weil es erst mal dran war, warum auch immer. So sehen wir, dass Apostel und Propheten miteinander gewirkt haben, um das Evangelium gezielt in die Gesellschaft anderer Kulturen hinein zu übersetzen und hineinzutragen. Die Apostel und Propheten bildeten die Enterprise des ersten Jahrhunderts, die das Unternehmen Mission hinausgetragen haben in die Welt. Drittens wird von Evangelisten gesprochen. Welche Funktion hatten die in der Missionsgeschichte? Dazu kann uns das Fußballspiel eine Hilfe geben. Beim Spiel nach vorn sollen Räume aufgerissen werden, in die bestimmte Schlüsselspieler dann hineinstoßen können, in die Halbräume, wie das genannt wird, um auf diese Weise die Offensive zu unterstützen. Die Pionierarbeit der Apostel ist weit in die Räume neuer Kulturen vorgestoßen und hat Räume aufgerissen, damit das Evangelium durch die Evangelisten dort hineinstoßen konnte. Sie mussten ja weiter, sie konnten ja nicht länger bleiben, sie mussten weiter. Die Evangelisten hatten die Halbräume auszufüllen, das Evangelium dort zu verbreiten. Der Evangelist Philippus ist ein Beispiel dafür in und um Israel herum. Noch Timotheus, der in der Gemeinde diente, war evangelistisch begabt, der auch in die Umgebung hinein das Evangelium weitertragen sollte. Evangelisten. Schließlich nennt Paulus Hirten und Lehrer. Interessanterweise hat Paulus auf der zweiten Missionsreise in der Gemeinde der ersten Missionsreise überall Älteste eingesetzt. Das heißt, in den gegründeten Gemeinden wurden Älteste eingesetzt, es entstanden Strukturen. Warum? Weil die Gläubigen dort ja weitergeführt werden mussten, weil Paulus nur eine gewisse Zeit da war, aber es auch ohne ihn weitergehen musste. Dazu brauchen sie Hirten. Hirten, die nach dem Vorbild Jesu das Leben der Einzelnen gefördert haben, das Glaubensleben. Es waren Seelsorger, die sie ermutigt haben und ermahnt haben, auf dem Weg zu bleiben. Und es gehörte dazu auch die Lehre, die Lehrer. Hirten und Lehrer stehen ganz eng zusammen noch in diesem Text und sie sind meist oft auch eine Person oder wirken sehr eng zusammen. Sie unterwiesen die Gläubigen in den Heilsplan Gottes. Sie haben sie hineingeführt in alle Bereiche der Nachfolge und der Jüngerschaft, haben ihnen das erklärt, was dazu nötig war. Hirten und Lehrer waren also dazu da, die entstehenden Gemeinden durch die Missionsarbeit der Apostel jetzt innerlich aufzubauen und weiterzuführen. Und heute haben wir das, was die Apostel gelehrt haben in den Briefen des Neuen Testamentes. Und was sie gelehrt haben, haben wir in den Evangelien, in dem Leben Jesu. Das war die Vorlage dafür. Warum also diese Reihenfolge dieser fünf besonderen Dienste? Sie spiegeln den Verlauf der biblischen Missionsgeschichte wider. Genau in dieser Reihenfolge, in dieser Abfolge, ist das Reich Gottes damals hineingekommen ins Römische Reich. Und wenn die Apostel und Propheten an erster Stelle stehen, dann heißt das, die Hauptaufgabe der Gemeinde ist die Mission. Die Hauptaufgabe der Gemeinde ist, sich als Gesandte Jesu in die Welt hinein zu verstehen und diesen Auftrag auszuführen. Das ist die Nummer eins vor allem anderen. Das ist das Ziel, dass dies Nummer eins ist. Und dass dann, wenn nicht die Nummer eins ist, auch das andere nachfolgt, dass diejenigen, die auf diese Weise für Jesus gewonnen werden, dass sie dann in der Gemeinde aufgebaut werden, dass sie zugerüstet werden, dass sie befähigt werden, nun in der Gemeinde zu leben und mit ihren Gaben sich einzubringen. Es ist die Aufgabe der aller, diese unvergleichlich gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben und Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich komme nochmal zu den Evangelisten. Sie stehen in der Aufzählung zwischen den beiden Paaren Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer in der Mitte ziemlich allein, weil sie uns brauchen. Weil die Aufgabe von Jesus weiterzugeben nicht allein Aufgabe der Evangelisten ist, sondern auch unsere aller Aufgabe. Denn es heißt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In seiner Umgebung zu leben als Zeuge Jesu, im Glauben durch das Leben und durch Worte zu erklären, was unsere Hoffnung, was unser Leben ausmacht. Dies ist Aufgabe jedes Einzelnen von uns in seiner Umgebung. Da kann jeder anfangen. Das ist sozusagen die Universalrolle, wie man in diesem Zusammenhang sagt, die jedem einzelnen Christen gegeben ist. Universalrolle Evangelisation. Universale Rolle Bezeugung des Evangeliums. Übrigens gibt es heute ganz erstaunliche Erfahrungen, wo Gemeinden und Menschen sich aufmachen, das Evangelium auf der Straße weiterzusagen. Sie machen die Erfahrung, wie viele Menschen tatsächlich bereit sind, Jesus ihr Leben zu übergeben. Es gibt erstaunliche Wirkung Gottes in unserer Zeit. Eine große Ermutigung, dass wir uns motivieren lassen, auch hier unsere Möglichkeiten vielleicht noch stärker zu erkennen und wahrzunehmen, so wie er das möchte. Aber es ist wohl eine Gemeinde, die auch Evangelisten hat, die auch evangelistisch begabte Glieder hat. Diese Gabe der Evangelisation erweist sich darin, dass dadurch Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das ist das Kennzeichen des Evangelisten. Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Und da sind es manchmal auch Leute, die erreicht werden, die aus ganz anderen Milieus kommen, die gar nicht zu einer Gemeinde passen scheinen, wie wir das sind, weil wir meistens alle aus ziemlich heilen Verhältnissen kommen. Aber dann werden Menschen für Jesus gewonnen, die kaputt sind, psychisch und körperlich. Lassen wir uns als eine eher bürgerlich geprägte Gemeinde herausfordern, wenn Menschen plötzlich in unserer Nähe, wenn wir Bekanntschaft mit ihnen machen, wenn sie in unsere Gemeinde kommen oder kommen wollen, dann braucht es Hirten und Lehrer, die die Gemeinde, die wächst, auch nach innen gestaltet und nach innen aufgebaut werden. So merken wir also, dass diese Reihenfolge, in der diese Dienste genannt werden, sozusagen eine Blaupause sind, sozusagen ein Hinweis darauf sind, wie es auch unter uns gehen kann. Wenn wir nur dabei stehen bleiben, die in der Gemeinde sind, zu pflegen und aufzubauen, aber nicht den Blick für die Welt und den Menschen draußen haben, dann drehen wir im eigenen Saft. Hirten und Lehrer bekommen dadurch ihre Aufgabe, wenn andere dazukommen, die jetzt weitergeführt werden müssen. Dann entsteht die Aufgabe, dann geht es weiter. Von da gesehen frage ich mich, wo stehen wir als Gemeinde? Wo sind wir wirklich im Plan Gottes? Wo sind wir im Willen Gottes? Am Ende dieser Gabenkette stehen die Lehrer. Das erinnert mich an den Missionsauftrag. Denn dort heißt es auch, macht zu Jüngern alle Völker, geht hin, tauft sie und lehrt sie, das einzuhalten, befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Darum ist es wichtig, dass die Lehre weitergegeben wird und die Gemeinde zu unterweisen. Dazu gehört auch der Missionsauftrag. Und damit beginnt es wieder von vorne. Immer wieder der Hinweis darauf, es kommt darauf an, dass wir diese Aufgabe als erste Aufgabe kennen und Gott fragen, wie können wir das umsetzen? Das ist die Herausforderung dieses Abschnitts aus dem Epheserbrief für mich und für uns. Dass wir nicht die ersten abschneiden und nur im inneren Gemeinde bleiben, sondern dass wir die Sicht neu bekommen, wo auch wir hier herausgefordert sind und wo es auch diese Menschen braucht mit apostolischer, mit prophetischer, mit evangelistischer Begabung, uns da aufzurütteln, uns da hinzuführen, uns dieses Feld zu erschließen. Wenn wir sie nicht haben, dann sollen wir darum beten, dass Gott sie uns schenkt und wo sie da sind, sie unterstützen und sie fördern. Zur Auferbauung der Heiligen für das Werk des Dienstes zu dienen mit den Gaben, die wir haben. Ich denke, diese fünf Impulsgeber braucht jede Gemeinde, um ihren Hauptauftrag wahrzunehmen, die selbst in diesen Aufgaben ihren Platz finden und andere befähigen und andere ermutigen, es auch zu tun. Diese fünffältige Dienst bildet für mich die Bandbreite der ganzen Gaben ab. Dort finden sie alle zwischen irgendwo ihren Platz, ihre Aufgabe. Wir brauchen Männer und Frauen, mit der Leidenschaft des Apostels, mit der Leidenschaft von Leuten, die sich nicht zufrieden geben damit, dass alles gut läuft oder laufen soll, sondern die orientiert sind auf die Welt, die die Gesellschaft in den Blick nehmen und die sich überlegen und fragen, wie können wir die Menschen, wie sie heute sind, fürs Evangelium erreichen. Und die Gesellschaft und ihre Milieus ändern sich so rasant, dass es nicht mehr dieselben sind wie vor 30, 40 Jahren. Es braucht auch hier die Fähigkeit, strategisch, planvoll sich leiden zu lassen, wie können wir die Menschen heute, die heute leben, gewinnen. Und dazu braucht es die Leidenschaft der Apostel, Männer und Frauen mit dieser Leidenschaft, die Brücken schlagen in unsere Kultur. Es braucht Menschen mit dem klaren Durchblick des Propheten, die erkennen, was die Stunde geschlagen hat, für die Gemeinde, aber auch für die Welt, für die Stadt, in der wir leben, die klaren Durchblick haben und die sagen, dort ist unser Platz, diesen Weg geht. Dort kommt es darauf an, sich einzubringen. Wir brauchen Menschen mit dem erbarmenden Herzen des Evangelisten, der getrieben ist, von dem Erbarmen, die Verlorenen nachzugehen und den Gott speziell begabt, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist das Wesen des Evangelisten. Es braucht Menschen mit der ausdauernden Liebe des Hirten, die Ausdauer haben, die Menschen aufzufangen, sie zu begleiten, sie mit ihren Rückfällen und Problemen anzunehmen, ihnen Stütze zu sein, Seelsorger zu sein, sie aufzubauen, dass sie wachsen, dass sie frei werden. Es braucht Männer und Frauen mit dem geschulten Blick des Lehrers, der weiß, wo Mangel ist, wo Menschen lernen müssen, was sie noch zu lernen haben in der Nachfolge, was noch fehlt, was noch mangelt. Menschen mit dem geschulten Blick des Lehrers, der begabt ist, das den Menschen weiterzugeben. Ich glaube, diese fünf braucht die Gemeinde ganz besonders. Und wo wir Mangel haben, beten wir darum. Und wo es da ist, fördern wir es, so gut es geht. Mit ihnen und durch ihren Dienst nimmt der Leib Christi in dieser Welt Gestalt an. Wir müssen das Ganze in den Blick nehmen. Eingebettet in die Frucht des Geistes, das ist Vers 1 bis 6, Epheser 4, kommen jetzt die Gaben des Geistes hinzu. Die maßgeschneiderte Ausrüstung für jeden Einzelnen, für seinen Dienst, die wir brauchen, um den Missionsauftrag Jesu unseres Herrn umsetzen zu können. Die Königsaufgabe der Gemeinde. Jesus hat heute keinen anderen Leib als die Gemeinde. Und die hat keine anderen, die den Menschen das weitersagen, was Jesus getan hat. Und darum, Jesus möchte die Gemeinde zurüsten, dass ein Leib, der in sich lebendig ist und der seinen Platz in der Welt einnimmt, damit Menschen dadurch hineingenommen werden in die Gedanken Gottes, hineingenommen in die Liebe Gottes, hineinfinden in ein Leben mit Jesus und in der Gemeinde wiederum hinein aufgebaut werden und ihren Platz wahrnehmen, damit sie wieder mitarbeiten können daran, dass es geschieht. Lassen wir uns vom Wort Gottes inspirieren, lassen wir uns nicht entmutigen. Es gibt manches, was der Herr heute schon tut, aber lasst uns dies ernst nehmen und beten, dass wir an dieser Stelle dahin kommen, dass wir diesen Auftrag wirklich als wichtigsten Auftrag begreifen, der Priorität hat vor allem anderen, der uns alles andere aber nötig macht, damit es auch funktioniert. Nicht also, wenn wir zum Beispiel die Menschen, die an den Gästeabenden kommen, gewonnen haben, dass sie kommen, dann braucht es wiederum Leute, die das Essen vorbereiten, die in der aufräumen, die waschen. Also ihr seht, das wird dann runtergebrochen auf den ganz einfachen Schlichtendienst, wo jeder gefordert ist. Eine Gemeinde, die den Missionsauftrag Jesu wahrnimmt, braucht alle Gaben, damit sie nach innen gewachsen wird und zugerüstet wird für ihren Dienst. Gott schenke uns diesen Blick, lege uns das aufs Herz, dass wir darum beten und dass wir da anfangen, wo jeder von uns anfangen kann. Ihr werdet meine Zeugen sein. Amen.